Die Hertha zerschellt an der Kastenmauer.
Zimbo quartiert sich im Mittelfeld ein.
David Kovnatski erzielt sein erstes Tor nach seiner Rückkehr.
Wir bekommen einen Vorgeschmack auf die neuen Spiele.
Und die Fortuna lacht weiter von der Tabellenspitze.
Dazu gibt es Rentner, die auf Wände starren.
Wurst mit ungewollter Einlage.
Und am Ende sogar pünktliche Züge.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten mit mir bei dieser 53. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß. Ist niemand Geringeres als...
Erich Honecker, nein, Andi, ich bin's. Hallo, ich grüße euch.
Das ist keine Absicht, eine Kastenmauer zu bauen.
Auf gar keinen Fall und dennoch wird es passieren und das ist historisch ja belegt, dass dieser Satz immer dazu führt, dass... man das macht, was man nicht beabsichtigt.
In beiden Fällen leben wir sozusagen schon in der Vergangenheit.
Ja.
In beiden Fällen ist der Baum passiert und erfolgreich. Aber nur in einem Fall auch wieder erfolgreich abgerissen.
Ja, mal sehen, was in, keine Ahnung, wie lange gab es die DDR? 38 Jahre oder sowas? Also so lange wird Kastenmeier wahrscheinlich nicht für uns spielen, aber...
Genau, bei uns hat es auch nicht mal eine Minute gedauert, bis wir uns mit so einem Gag schon gleich in so einer Ecke manövriert haben, dass wir aus dem überhaupt nicht mehr rauskommen.
Ja, deswegen erzähle ich jetzt was zur Folge 53 und der Quersumme 8. Wir machen einen ganz schnellen Schwenk. Ich öffne mein anderes Dokument und erzähle dir, dass wir heute über einen Spieler sprechen, der jetzt, wo David Kovnatski das erste Tor geschossen hat, und das ist ja ein Comebacker, habe ich gedacht, wir reden heute über einen Comebacker. Der hat 1990 bis 1993 mal für die Fortuna gespielt und ist dann eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen und kam 2005 bis 2007 wieder. Und er trug natürlich die Nummer 8.
Okay. Es war Jörg Albers.
Es war schon wieder zu einfach. Ja,
ich habe erst Thomas Seliger gedacht. Der hat nämlich meines Wissens nach in der Bundesliga auch die 8 getragen. Und in der zweiten Liga, also so 94, 95, 96.
Ja, Albers hatte sie in der dunklen Zeit.
Also in der dunklen Zeit auch, ja. Da war er auch nicht mehr so unfassbar gut.
Früher hat er die 3 gehabt.
Ja, genau, das mag sein. Ich gebe zu, seine erste Zeit bei Fortuna, da war ich noch nicht intensiver Fortuna-Fan, die habe ich nicht wirklich im Bilde. Er war natürlich dann groß beim HSV und bei den Glasgow Rangers, ja, auch da für seinen enormen Schuss bekannt. Man muss sagen, in seiner zweiten Zeit hat er da jetzt nicht mehr so unfassbar viel mit gezeigt. Also insgesamt seine zweite Zeit bei uns in den 2000ern etwas underwhelming. Ein bisschen wie bei Markus Anfang.
7 Tore geschossen immerhin. 7 Tore in 51 Spielen, wobei er hat dann, er hat in der zweiten Zeit im Verhältnis mehr Tore geschossen als in der ersten.
Ja, da war er natürlich auch ein international erfahrener Spieler, der auch, glaube ich, mal ein Länderspiel für Deutschland gemacht hatte.
Und bei Shanghai Shenhua gespielt hat.
Ja, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
Und Greuther Fürth.
Vielleicht der wichtigste Abschnitt seiner Karriere.
Ja, wichtige Information auch, er war mit oder ist mit einer ehemaligen Miss Germany verheiratet. Das ist also auch ein bisschen für die Gossip-Fans noch wichtig.
Okay, wie gesagt, seine zweite Zeit habe ich jetzt nicht in der besten Erinnerung. Das gilt halt zum Beispiel auch für Markus Anfang. Da war das sehr ähnlich und ich glaube, sie haben auch gemeinsam in dieser zweiten Zeit auch auf dem Platz gestanden. Ich möchte die Jalousie hier etwas herunterziehen. Ihr hört es jetzt nicht, das haben wir vielleicht nicht verortet, aber wir nehmen gerade im ICE zurück aus Berlin auf. Unsere charmanten ICE-Folgen, da haben wir jetzt ja schon eine ganze Handvoll und übrigens auch das letzte Mal bei Hertha, ne? Damit haben wir es auch gemacht. Ich glaube, das war so eine...
Ich erinnere mich nicht.
Ja, aber dafür bin ich ja da.
Genau, das haben wir heute sehr oft festgestellt, dass du dich sehr viel besser an Dinge erinnerst als ich.
Ich bin das Mahnmal sozusagen unseres Podcasts.
Jörg Alberts wohnt jetzt lustigerweise in meiner Nähe, ja genau.
Er spielt auch für die alten Herren von Gladbach immer bei diesen Hallenturnieren im Winter, die so auf Sport 1 laufen. Da ist er immer für Gladbach aktiv, obwohl Fortuna ja auch eigentlich, glaube ich, so eine alte Herrenmannschaft hat, aber die habe ich noch nie bei diesen Turnieren gesehen.
Ja, Bubenzauber nennt man das, glaube ich.
Genau, genau. Ja. Ich finde das genug gesagt zu Jörg Ali Alberts, weil die Zeit, die ich von ihm live miterlebt habe, eben jetzt nicht so die tollsten, schönsten Erinnerungen hinterlassen hat.
Nee.
Darum gehen wir kurz weiter. Wir haben Steilpässe bekommen.
Ja, eine ganze Menge sogar. Eine ganze Menge.
Und weil das der Fall ist, lassen wir jetzt an dieser Stelle Platz fürs Jingle.
Steilpässe.
die Steilpässe, die uns in den vergangenen 14 Tagen waren, das ist ja dank der letzten Pause, dann so, oder war es sogar mehr, ne?
Nee,
14 Tage. Uns erreicht haben, kamen aus aller Welt. Also wir haben, wir haben wieder Post aus der Schweiz bekommen. Holger hat sich geäußert zu unserem neuen Format. Vielen Dank dafür. Peter hat sich sehr gefreut, dass er eine Tasse gewonnen hat. Er hatte ein bisschen, ich möchte fast sagen, ein Affront, weil er sagte, also er schrieb zurück, die Tasse gibt es ja wirklich. Und da war ich ein bisschen irritiert.
Bitte was?
Dass er gedacht hat, es gäbe diese Tasse nicht.
Hat er unsere Glaubwürdigkeit etwa in Frage gezogen, in Zweifel gezogen?
Ja, hat er.
Peter, shame on you, shame.
Ja. Und dann bekamen wir noch eine letzte, etwas längere Mail von Markus, der mit seiner Tochter beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft war in der Arena. Und dort erstmalig die von dir so oft getestete und angepriesene Schwenkgrillwurst essen konnte, weil es ihm sonst eigentlich immer zu lang war, an der Schlange anzustehen. Mhm. Was für dich natürlich kein Problem ist. Du bist mehrere Stunden vor dem Spiel bereits da.
Ja, und ich kann natürlich dazu sagen, die Schlange ist eine optische Täuschung. Normalerweise geht es relativ schnell.
Ja, Wurst kaufen ist jetzt kein besonders komplexes Vorgehen, ja.
Insbesondere seitdem wir die Wursttaste haben.
Ja, die hat er auch gesehen, für gut befunden.
Ja.
Und an dieser Stelle insbesondere Grüße an seine Tochter. Die hat die Wurst bewertet. Grundsätzlich gut, etwas zu salzig, Brötchen etwas zu knautschig. Sie hätte, wenn es denn jetzt, wenn sie den Job machen würde, den du machst, 3 von 5 Kartoffeln vergeben.
Okay, immerhin. Aber ich merke schon, sie ist scharf auf meinen Job. Da muss ich mich jetzt sputen. Aber wir haben ja einen vielleicht gar nicht so uninteressanten Wursttest heute. Ja, vielen Dank für die Steilpässe. Also auch da immer wieder der Aufruf. Wir vergeben random Tassen, jetzt nicht für jede Nachricht, aber immer mal wieder. Und wie Peter jetzt also auch feststellen durfte, die Tassen gibt's wirklich.
Ja, die kommen an.
Die kommen an. Ja. Idealerweise auch in einem Stück. Aber das
doch, liegt, das sollte funktioniert haben, ja.
Das liegt auch nicht in unseren Händen letztendlich. Wenn ihr uns schreiben wollt, unsere E-Mail-Adresse lautet kontakt@gebrabbelrotweiss.de. Und ansonsten gibt's die ganzen anderen Kanäle. X,
Red
und Instagram und
Facebook,
YouTube oder Twitch.
Ja, das war glaube ich alles, ne?
Genau.
Blue Sky.
Blue Sky, darf ich nicht vergessen.
Die Superplattform
Blue Sky. Und wir haben eine kleine, aber feine Blue Sky-Anhängerschaft. Die grüße ich an dieser Stelle ganz besonders.
Und danke, Mama.
nein. Die weiß nicht, was Blue Sky ist. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Und wichtig bei Twitch, Gedaddelrot-Weiß, da haben wir auch letzte Woche erstmalig gemeinsam am Fernseher gesessen und uns gegen die Hertha zur Wehr gesetzt. Ich glaube, wir können sagen, die echte Fortuna hat etwas besser abgeschnitten als wir. Aber wir haben nicht enttäuscht.
Ja, wir sind ja auch noch nicht so eingespielt wie die echte.
Wir sind noch nicht so eingespielt. Das hat man schon gemerkt.
Das kommt noch.
Wir hoffen natürlich, dass mit EA Sports FC 25 der Koop gegen den Computer auch online möglich sein wird. Das kommt scheitert.
Nächste Woche raus, ne?
Ja, übernächste Woche.
Übernächste Woche, ja. Okay.
Also, wie 26., 27., irgendwie so etwas. Also haltet da die auch offen. Da haben wir auch ein bisschen Aktivität auf all diesen Kanälen. Aktivität gab es übrigens auch in der Länderspielpause. Da wollen wir noch ganz kurz drauf eingehen. Es gab einen Test gegen Twente Enschede. Das ist jetzt schon über eine Woche her. 4-2 hat die Fortuna da gewonnen. Twente immerhin Champions League Qualifikation gespielt. Trat jetzt so mit einer stärkeren B11 an. Also, das heißt, hauptsächlich Ersatzspieler, aber ein paar Stammspieler waren dabei. Fortuna aber ehrlicherweise auch teilweise. Ne? Es wurden halt mal Spielpraxis gegeben an Leute wie Jastremski oder eben an Neuzugänge wie Kovnatski, die halt einfach noch nicht sehr viele Spiele in den letzten Monaten gemacht haben. Auch bei ihrem alten Arbeitgeber. Und ja, nach einem schnellen Rückstand, ich glaube wirklich nach der ersten Minute 0-1, Robert Quasikoch stand da im Tor, konnte da aber nichts ausrichten, hat die Fortuna das Spiel dann ganz ordentlich gedreht und insbesondere Jonal Mjem jetzt machte da auf sich aufmerksam mit wirklich zwei eiskalt verwandelten Situationen im Strafraum. Und ich glaube, so viel können wir an dieser Stelle sagen, da hat er ein bisschen Form von mit ins heutige Spiel mit rübergenommen.
Ja, ich kann da sehr wenig zu sagen, weil ich das Spiel im Gegensatz zu dir leider nicht sehen konnte.
Interessant ist aber, dass wir während des Spiels telefoniert haben, nämlich weil wir unsere Reiseplanung gemacht haben. Denn als das Testspiel lief, wurden die Spieltage für die nächsten Monate bis Dezember terminiert.
Ja, dann hoffe ich, dass niemand von meiner Arbeit diesen Podcast hört, weil ich selbstverständlich nicht während meiner Arbeitszeit mit dir telefoniere, Thorsten. Nein, alles gut.
Das war in der Mittagspause natürlich.
Das war selbstverständlich in der Mittagspause.
Ja, und ich war im Urlaub in den schönen Niederlanden und hatte darum Zeit, auch gleich die Buchungen alle vorzunehmen. Und darum habe ich jetzt, sagen wir mal, nicht jedes Detail dieses Testspiels gesehen, weil ich nämlich zur gleichen Zeit Hotels für Regensburg und Züge für Regensburg und Nürnberg und so weiter gebucht habe. Ja, so war das. Aber insgesamt, also das Selbstvertrauen, dass die Fortuna sich mit dem Hannover-Spiel spätestens ein bisschen auch in der Spielweise erarbeitet hatte, das ging sozusagen über Twente Enschede bis nach Berlin am heutigen Tag.
Da wir nicht bis nach Berlin ging,
ja,
von Twente Enschede aus.
Übrigens den genau selben Übergang wollte ich auch machen. Ach, ja. Unser Verstand verschläft bereits miteinander.
Ja, das war Jenan Pečinović.
Ja, leider. Er ist getroffen für die U20 von Deutschland im Test. Nee, es war ein Quali-Match, glaube ich. Ja, ich habe vergessen tatsächlich gegen welchen Gegner. Und dann gab es eine Meniskusverletzung. Ich weiß aber gar nicht, ob es im Spiel passiert ist oder im Training bei der U20. Er fällt allerdings jetzt erstmal auf unbestimmte Weise aus. Ich bin da jetzt auch medizinisch nicht weit genug geschult und mit weit genug meine ich gar nicht, um beurteilen zu können, wie lange das dauert. Meniskusverletzung ist, glaube ich, sowas schwer planbares.
Meniskus ist ja irgendwas am Knie, ne?
Ja. Oh, ja. Da habe ich auch
Meniskus. Hast du vielleicht auch?
Habe ich auch. Wir wünschen auf jeden Fall Pečinović natürlich gute Besserung und hoffen, dass er schnell zurückkehrt. Heute, wo Vermey letztendlich noch nicht kaderfit war. Übrigens Appelkamp ja auch nicht eingesetzt, obwohl er im Kader war, aber das ist, glaube ich, auch sinnvoll und ein bisschen so gewollt, dass man ihn da behutsam aufbaut. Und so hat ja Daniel Thunis auch gesagt, möchte er es mit Vincent Vermey auch machen. Nur das hatte dann ein bisschen zur Folge, dass uns so ein zweiter Mittelstürmer eben heute fehlte, weil eben Pečinović auch nicht dabei war. Darum, wir hoffen, dass er schnell zurückkommt. Wir haben ihn ja auch nur für ein Jahr ausgeliehen und zuletzt hat er ja mit dem Tor in Ulm und jetzt auch den Tor bei der U20. Kam er gerade so ein bisschen in Fahrt, was das Ganze halt ja besonders schade macht in dem Zusammenhang. Ja,
ärgerlich.
Wer auch in Fahrt kam, das waren wir. Nämlich gestern mit dem ICE nach Berlin. Wir sind schon einen Tag vorher angereist, um für uns den Stressfaktor am Sonntag ein bisschen niedriger zu halten. Das ist uns auch, glaube ich, gelungen. Und wir können schon sagen, dass zumindest was die Abfahrt betrifft, beide Züge halbwegs pünktlich abgefahren sind, was man ja auch mal lobend erwähnen möchte. Ne? Also wir sind zwar nicht perfekt pünktlich angekommen, aber da wir diese Zugverbindung ja meistens wirklich Monate im Voraus buchen, ist es dann umso beachtlicher, wenn sie wirklich so auch stattfinden. Denn ich kann euch sagen, wenn man Zugverbindungen Monate im Voraus per Sparpreis mit Zugbindung bucht, dann ist das Resultat meistens eben, dass normalerweise etwas schief geht auf Seiten der Bahn und die Zugbindung aufgehoben wird.
Was nicht das Schlimmste ist, weil man dann, weil wir jetzt auch nicht den Zug um 3 Uhr morgens nehmen, weil der 20 Euro günstiger ist. Wir gucken schon, dass das zeitlich so miteinander passt. Aber es gibt natürlich, sagen wir mal, günstigere und weniger günstige Verbindungen üblicherweise, gerade wenn es so Routen sind wie Düsseldorf-Berlin. Das fährt dann doch regelmäßiger am Tag. Und ja, aber diesmal hat das alles gut funktioniert. Die Rückfahrt, in der wir gerade sitzen, hat aktuell noch wenige Minuten Verspätung. Das liegt hauptsächlich, glaube ich, daran, dass Menschen, die auch im Stadion waren, in einer großen Anzahl hier in diesen Zug mit eingestiegen sind. Und es war mir auch neu, aber anscheinend hat der Zug irgendwie, ist es problematisch, wenn zu viele Menschen in einem Wagen sind. Wenn dann so, sagen wir mal, so 200 Leute an einem Bahnhof einsteigen und alle in 203 Wägen gehen, dann sind die zu voll und zu schwer und dann kann der Zug nicht losfahren. Und dann muss ich das so ein bisschen umverteilen. Und so. Aber die Bahn ist in der App zuversichtlich, dass wir pünktlich heute Abend in Düsseldorf ankommen.
Ja, mal schauen, wo er das letztendlich gut machen kann. Wir hatten gestern wieder die Begegnung mit einem Träumerrentner. Die fallen uns häufiger auf in Zügen. Wir stellen fest, wenn man ein gewisses Alter beim Bahnfahren überschritten hat, dann gibt es im Grunde drei Dinge, die getan werden.
Essen?
Das erste ist Essen. Es ist gut und gut eingepacktes Essen. Dazu gehören eigentlich gekochte Eier. Wir waren sehr froh, dass keine dabei waren. Auf jeden Fall Obst, irgendein Obst. Gestern gab es Bananen bei dem Rentner.
Ja, und Butterchen.
Pärchen. Und Butterchen, ganz wichtig. Butterbrot, ne? Butterchen. Alles schön in Tupperdosen idealerweise eingepackt. So, das Zweite, was immer getan wird, es wird eine Tageszeitung weit ausgebreitet gelesen. Also ne, wirklich beide Seiten aufgeschlagen.
Gestern die FAZ, also prinzipiell eine ganz solide Wahl, würde ich sagen. Also
immerhin stabil, genau. Ja. Naja, und das Dritte, und das ist eigentlich das, was am meisten getan wird, neben dem Verschränken vom Arm hinter dem Rücken, wenn man, sagen wir mal, das Frühstücksbuffet inspiziert, aber das machen auch andere Leute, ist einfach nichts tun.
Ja, und gucken.
Wir finden das immer faszinierend, dass dann vier Stunden auf die Wand gestarrt wird. Da ist nichts zum Lesen dabei, da ist, ja okay, Musik hören ist vielleicht schon sehr komplex, aber man fragt sich immer, also es wird auch nicht aus dem Fenster geguckt, ne? Also nicht zwingend.
Naja, vielleicht manchmal WhatsApp schreiben mit den Lieben zu Hause.
Ja, wenn
Onkel Gerhard ist gerade unterwegs.
Wir sind gerade in Wolfsburg. So, das schreibt er, aber wir sind es auch gerade wirklich.
Ja,
wir können bestätigen, der Zug hält.
Ich habe mich auf der Hinfahrt gefragt, dieses Fabrikgebäude, was wir da jetzt da sehen, mit diesen großen Schornsteinen und sowas, ob das auch noch Nazi-Architektur ist.
Weißt
du
das? Also Wolfsburg im Zweifelsfall ist alles Nazi-Architektur.
Ja.
Glückwunsch. Also, ja. Aber Berlin ja auch. Also.
Ja, nur schöner irgendwie.
Tja.
Was nicht so schön war?
Ach nee. Nee, ganz schön war eigentlich unser. Wir haben dann gestern noch ein bisschen gebummelt in Berlin, waren beim KDW. Wir können jetzt an dieser Stelle sagen, dass du Leckereien für deine Familie eingepackt hast, weil die Überraschung wirst du ihnen vor dem Podcast zukommen lassen.
Das kommt darauf an, wie schnell du den schneidest und veröffentlichst, aber vermutlich.
Ja, sie werden jetzt nicht, sagen wir mal, vor ihren Geräten den ganzen Abend sitzen und panisch aktualisieren, damit sie möglichst schnell den Podcast hören können.
Da kennst du meine Familie sehr schlecht.
Ja, vielleicht auch nicht.
Ja.
Und dann waren wir noch im schäbigsten Edeka aller Zeit. Das kann man schon so sagen,
oder? Ja, der war wirklich da am Wittenbergplatz. Das ist ein Edeka. Und der sieht von außen halt aus wie ein Edeka. Also hat halt Edeka-Werbung an den Fenstern und so. Und dann kommt man da rein. Und das Erste, was wir mitbekamen, als wir da reinkamen, war eine Mitarbeiterin, die, ich glaube, dem Filialleiter oder sowas zurief wie: Peter, mach mal hinten auf, wo wir immer rauchen. Der Jürgen ist da fest. Der sitzt da fest oder sowas.
Ja, da ist, glaube ich, so ein Außenbereich oder so ein Lager wie hier bei die Discounter. Und ich glaube, die Tür ist einfach zugefallen und er kam nicht wieder rein. Oder raus. Also je nach Definition. Aber das war nicht das Einzige, was passiert ist. Dann wurde noch jemand des Ladens verwiesen, der zu viele Pfandflaschen oder Dosen in den Automaten füllen wollte.
Ja, die Dame war damit nicht ganz einverstanden, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Und dennoch musste sie den Laden verlassen. Komisch.
So ist es. Aber in diesen Laden zu verlassen ist gar nicht so einfach, weil der ist aufgebaut wie ein Labyrinth. Es ist alles verwinkelt und eng. Und es ist also wirklich, ich mitleide zum einen die armen Mitarbeiter, die da arbeiten müssen.
Ja, allerdings.
Offenkundig auch mit nicht ganz leichter Klientel immer.
Security vor der Tür.
Security vor der Tür. Aber der Laden war auch komisch. Und auch also so Kassen hinter Glasscheiben, ne?
Ja, das kennt man ja noch von Corona.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die da aus Corona-Gründen sind. Das, ne, und also, ja, Grüße an den Edeka, aber es hat mir mit Sicherheit schlimmste Edekas in dem Thema. Das würde ich dann an der Stelle sagen. Besser war der Grieche, an dem wir abends essen waren. Hast du den Namen parat?
Ja, Nico, ja.
Ja, Nico, ja.
Ja, das ist ein Ableger vom Ach, Nico, Ach. Das ist tatsächlich, glaube ich, relativ bekannt in Berlin. Mhm. Der Nico, der da die Gastronomie aufgebaut hat, ist irgendwann zwischendrin wieder nach Griechenland gegangen, hat das Ach Nico Ach seinen Mitarbeitern übertragen und hat aus welchen Gründen auch immer dann gedacht, ja, jetzt komme ich mal wieder und hat dann auf der Tauentzienstraße das Ja Nico Ja aufgemacht. Ein guter Grieche, wurden sehr freundlich mit ihm, es gab leckeres Mythos-Bier, es gab leckeren Uso vorher, nachher, also ich sag mal, ich war pappsatt und sehr zufrieden.
Die Kroketten waren nicht selbstgemacht und wie wichtig selbstgemachte Kroketten beim Griechen sind, das weiß Heinz Strunk. Also wer die Kurzgeschichte von Heinz Strunk nicht kennt, sie ist jetzt zuletzt, glaube ich, in der gelbe Elefant in dem Buch veröffentlicht, ist die erste Kurzgeschichte in diesem Buch, die ist sensationell. Ja, und in dieser Geschichte geht es nicht um selbstgemachte Kroketten und ein Pärchen, das sich deshalb zerstreitet. Wir können sagen, wir haben uns nicht zerstritten, wir waren es schon vorher. Aber auf jeden Fall ein gutes griechisches Essen, wenn man denn Fleisch mag, das muss man beim Griechen ja nicht extra vielleicht dazu sagen, denn also als Vegetarier oder vegan essende Person hat man es schwer beim Griechen, das muss man einfach sagen, er hatte Tage vegetarische Hefe.
Du kannst halt Moussaka oder sowas essen.
Hatte er aber nicht, Moussaka hat Hackfleisch.
Ja, okay.
Also, nee, die Auswahl ist da überschaubar. Also es gibt natürlich einen leckeren griechischen Salat, aber auch der ist nur für Vegetarier wegen des Feters geeignet. Also es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach beim Griechen. Ansonsten, wir als Allesfresser fühlten uns natürlich
keine Probleme.
Genau. Ja, und so konnten wir also heute entspannt zum Stadion anreisen mit der S-Bahn. Das geht ja in Berlin tatsächlich immer doch relativ gut, auch später die Abfahrt. Da kann man nicht so meckern. Und waren ja, ich sag mal, auch relativ zeitig da. Das Wetter war sehr angenehm heute, weshalb wir vielleicht etwas zu optimistisch angezogen waren. Weil dann doch wieder der Eiswind ist oben im Gästeblock immer im Olympiastadion. Da ist immer irgendwie windig und frisch.
Ich habe in der zweiten Halbzeit schon nochmal, hat es mich ein paar Mal so ein bisschen gefröstelt.
Ja, also. Aber die Leistung der Fortuna hat unsere Herzen erwärmt und dann kam die Wärme halt von innen, nicht von außen. Das hat dann auch funktioniert.
Und Wärme von außen ist ein gutes Stichwort?
Ja, genau. Denn als erstes gab es auf jeden Fall eine Wurst, das ist ja mal klar. Man könnte auch sagen, die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche bei der Hertha kostet 4,50 Euro und sie ist relativ lang gewesen. Eine lange Bratwurst in einem guten, ordentlichen Brötchen. Ich komme gleich zum dicken, fetten Aber. Die Wurst war tatsächlich schmackhaft. Sie war gut gebraten. Das war auch irgendwie so das richtige Wurstwetter. Da unten ist ja auch nicht so windig. Es war Wurstwetter, meine Damen und Herren. Das war Wurstwetter heute. Gebe zu, ich war ein bisschen gemästet vom Frühstücksbuffet aus dem Hotel. Also mein Hunger hielt sich in Grenzen. Es war mehr so Wurstappetit. Ja? Wurstappetit ist Appetit, der nur von Wurst gestillt werden kann. So, jetzt habe ich sehr viel Heinz Strunk heute in Varianten zitiert. Aber also ich aß diese Wurst und dachte schon, huiuiui, hier haben wir einen Viererkandidat. Und dann biss ich auf was Hartes und hatte einen Knorpel in der Wurst.
Und ich habe noch gesagt, vielleicht war es ja auch pur ein Fingernagel oder sowas.
Ja.
Das ist ja vielleicht nicht ganz so.
Nee, dann wäre es prima gewesen. Das hatte ich, glaube ich, so im Rahmen dieser Rubrik noch gar nicht. Und man muss ja schon sagen, das verleitet einem die Wurst dann doch sehr, wenn man da auf sowas drauf beißt. Also ich finde es danach dann nicht mehr lecker.
Ja, zumal so eine Wurst, das Wurstbrät, wird ja tatsächlich mehrfach durchgekuttert und durchgelassen.
Ich habe keine Ahnung, wo es herkam, aber es war da und es musste raus. Also ich habe überlegt, wie werte ich die Wurst dadurch. Und ich muss sagen, für so etwas drastisch Ärgerliches gibt es auch eine drastische Abwertung von 1,5 Kartoffeln. Und dann sind wir bei 2,5 Kartoffeln für eine an sich gute und empfehlenswerte Wurst mit einem großen Fauxpas. Ein Wurstpaar, nein, das auf das schlechte
das ist
Eis.
Gar kein gutes Wortspiel.
Begebe ich mich nicht. Begeben wir uns einfach, würde ich sagen, in die erste Halbzeit und stellen die ominöse Frage, woran hattet ihr gelegen?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, die Fortuna trat auch nach der Länderspielpause in der erfolgreichen Formation vom Hannover-Spiel an. Da gab es überhaupt keine Wechsel, also das heißt mit Gavori und Joa auf den Außenverteidigern und entsprechend wieder mit Danny Schmidt als hängender Spitze hinter David Kownacki. Die Wechsel gab es diesmal vor allem auf der Bank. Da fehlten die verletzten Petinovic und es fehlte auch
Quashi.
Der hat es scheinbar nicht in den Kader geschafft. Denn die Neuzugänge namens
Giovanni Arc, Mayron van Brederode.
Genau.
Und natürlich Valgir Lündal.
Valgir Lündal. Wir haben sehr viel von Tino Polster jetzt gelernt diese Woche, wie die Spieler richtig ausgesprochen werden. Also Lündal und Mayron von Brederode und eben Arc. Giovanni Arc. So dass ich die ganzen Kaffee-Haag-Witze kann ich jetzt in die Tonne kloppen. Das klappt jetzt einfach. Das klappt alles jetzt nicht mehr.
Toll, das ist stundenlang. Das
ja, habe ich schon gedacht, oh ja, Instant-Verstärkung.
Ja. Dunkle Röstung.
Ja, das können wir jetzt alles in die Tonne klappen.
Die Gags machen wir auf jeden Fall.
Die machen wir auf keinen Fall mehr. Ja, und wenn man so mit der gleichen Mannschaft immer so antritt, dann steht natürlich auch immer so ein bisschen die Frage im Raum, ja, aber ist man dann nicht so ausrechenbar? Ne? Der Gegner weiß genau, worauf er sich einstellt und so. Naja, wenn wir uns jetzt den Spielfilm der ersten Halbzeit ankommen, dann kann man schon sagen, die Hertha kommt ein bisschen besser in die Partie und so die ersten 5 Minuten schnürt sie Fortuna auf jeden Fall relativ stark im Strafraum ein. Nur, und das ist sozusagen ein Thema, das sich durch das ganze Spiel ziehen wird, so richtig viel Gefährliches kommt dabei dann nicht rum. Nach ca. 5 Minuten kann die Fortuna sich befreien und die Partie spielt sich dann größtenteils, würde ich sagen, so im Mittelfeld ab. Also es gibt wenig Torszenen, denn die erste Torchance, richtige Torchance des Spiels ist im Grunde auch das 1-0 durch David Kufnatski, ist ein Freistoß am Strafraum, wurde ein bisschen diskutiert, ob Gavory da wirklich ernsthaft gefoult wird. Aber ja, letztendlich gibt der Schiedsrichter den Freistoß. Johansen schlägt die Flanke in die Mitte und Kufnatski vollstreckt sehr artistisch Volley in den Winkel. Ein richtig gutes Tor und freut sich dann auch so intensiv, dass er über die weite, weite Laufbahn des Olympiastadions bis runter zu uns zum Gästeblock läuft. Also man hat schon ein bisschen gemerkt, dass ihm da durchaus ein Stein vom Herzen gefallen ist.
Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass er so früh getroffen hat.
Ach so, wegen deiner Prognose. Das Spiel wird danach ein bisschen ruppiger. Da gibt es mehrere gelbe Karten, weil es sich nach wie vor mehr oder weniger im Mittelfeld abspielt. Auffällig ist da Matzer auf härter Seite, der nicht nur gelb sieht, sondern wenige Minuten später ein weiteres, durchaus gelbwürdiges Foul im Mittelfeld begeht, aber nicht mit Gelb-Rot vom Platz verwiesen wird. Da hat er Glück gehabt und ich war verwundert, dass er im Laufe des Spiels nicht ausgewechselt wurde. Eine große Chance gab es dann für die Hertha. Da taucht Scherhand frei vor Kastenmeier auf, aber der kommt raus und kann den Schuss ablocken. Das war so die eine große Torchance der Hertha in der ersten Halbzeit. Die zweite war ein Freistoß später noch von Kenny über die Mauer, den Kastenmeier aber dann zur Ecke lenken kann. Ansonsten kann man sagen, klar, die Hertha hat in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt und auch war Zweikampf überlegen. Also im Grunde waren mehr Torschüsse. Die Statistiken, wenn man rein die Statistiken betrachtet, war die Hertha in der ersten Halbzeit das überlegene Team. Aber rein subjektiv, wenn man das Spiel gesehen hat, fühlte es sich nicht so an, sondern es fühlte eigentlich sich so an, als sei da eine defensiv sehr sichere Fortuna, die das Spiel sehr kontrolliert von ihrem Tor weghielt und grundsätzlich schon zeigt, dass sie auch vorne gefährlich sein kann, ohne aber zu den großen Torchancen zu kommen. Aber da haben mir einige Aktionen im Mittelfeld eigentlich sehr gut gefallen. Also zum Beispiel dann Danny Schmidt hatte in der ersten Halbzeit einige Aktionen, wo er den Ball eigentlich immer ganz gut erhalten und behauptet hat. Er hat viele von diesen Fouls, von denen ich eben sprach, hat er dadurch so ein bisschen provoziert. Insgesamt spielte Fortuna allerdings ein bisschen hektisch in der ersten Halbzeit, was so die Pässe nach vorne betraf. Also das hätte man noch mit mehr Ruhe lösen können. Man muss aber sagen, wie gesagt, am Strafraum, die Defensivordnung, die war top. Also das gilt auch gleich für die zweite Halbzeit, aber schon in der ersten Halbzeit, finde ich, gab es da immer eine gute Pärchenbildung beim ballführenden Spieler. Es gab kaum Gelegenheiten für die Hertha auch mal aus der zweiten Reihe abzuziehen und das ohne, weil das ja nicht unser Spielstil ist, dass wir die Hertha früh angelaufen wären oder sowas. Wir haben uns durchaus schon zurückgezogen, wie es ja auch in der Rückrunde unserer Art war, aber haben dann eigentlich in den entscheidenden Räumen immer sehr stark zugezogen. Das ist auch sicherlich schon an der Stelle Zimmermann im Mittelfeld zu nennen, der da sehr viele Löcher gestopft hat. Also das war defensiv überzeugend. Naja, und wenn du halt dann einen Standard hast und den dann halt so verwandelst, und ansonsten, gut, brauchst du einmal deinen Torwart so richtig und beim anderen den Moskastenmeier halten, diesen Freistoß von Kenny. Dann gehst du trotz allem irgendwie verdient in die Halbzeit, eben weil du die Spielkontrolle hast. Und ich sag mal, so machen das gute Mannschaften.
Ja, wir gehen mit 9 Minuten Nachspielzeit in die Halbzeit. Vielleicht sollen wir das doch einmal kurz erwähnen. Es gab eine längere Verletzungsunterbrechung, weil 2 Hertaner-Spieler aneinander gerasselt sind in einem Dreierluft-Dreikampf sozusagen. Und Gechter sich da wohl schwerer verletzt hat, irgendwo Richtung Schlüsselbein, war so die These. Das sieht auch so aus, er hält sich da an der Schulter fest. Ja, er wird ausgewechselt, da kommt Toni Leistner rein und das ändert aber natürlich nichts an der Gesamtsituation, die da auf dem Spielfeld dann stattfand, aber es war zumindest ein Grund, warum das Spiel etwas länger gedauert hat.
Ja, 9 Minuten Nachspielzeit gab es da. Ja, auf den Außenbahnen war nicht ganz so viel in der ersten Halbzeit los. Also da fand ich, haben sich Rossmann und Klaus nicht so häufig durchsetzen können. Klaus hatte mal eine Szene relativ am Anfang, wo er dann so eine Hereingabe flach in die Mitte macht, an der aber niemand rankommt. Es wurde auch gefühlt ein bisschen zu häufig so das lange Hafer von hinten raus und über Kastenmeier gesucht. Aber was ich eben gesagt habe, wir hatten halt immer die Spielkontrolle, ne? Und wenn dann Danny Schmidt oder auch Johannesson im zentralen Mittelfeld mal am Ball waren, dann haben sie auch die Bälle jetzt gar nicht so schnell durch das Hertha-Pressing verloren. Das ging eigentlich ganz gut. Hertha hat nicht so hoch gepresst, wie das jetzt so Teams wie Karlsruhe oder Dresden oder zeitweise auch Ulm gemacht haben. Das fand ich ganz interessant zu beobachten.
Das hat uns halt spielerische Freiheit noch wieder gegeben. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum Teams das nicht gegen uns machen,
weil genau,
das
also
so ein gutes Mittel eigentlich ist.
Es ist die Spielweise, die uns die meisten Probleme bereitet, zumindest aus den Erfahrungen der letzten Spiele. Hannover hat das zum Beispiel vor 2 Wochen gerade in der Anfangsphase auch durchaus häufiger gemacht und uns damit eben auch wieder Probleme bereitet. Bei Hertha war das so nicht der Fall. Aber wie gesagt, wir waren ein bisschen manchmal im Offensivspiel zu hektisch, aber das hat dann nicht dazu geführt, dass wir in Bedrängnis kamen, sondern es führte eben nur dazu, dass wir eben nicht mehr Torchancen erarbeitet haben. Aber ja, dieses eine Tor war schon richtig klasse gemacht und wir hoffen, also und wir kommen ja auch gleich zur zweiten Halbzeit, aber da mit dass das natürlich mit Kovnatski ein bisschen was macht, aber er hat jetzt heute ein Tor und dann eben den einen Assist schon, das ist okay. Und es, ja, mich schrieb, der liebe Michael schrieb mir schon, es könnte sein, dass das unser Königstransfer war. Nun ja, warten wir mal ab, aber es ist ja eigentlich bekannt, wenn Kovnatski sich wohlfühlt und vom Mentalen her
Vertrauen,
Selbstvertrauen hat, dass er dann sicherlich auch ein herausragender Zweitligastürmer sein kann. Und heute war zumindest so ein Spiel, wo man das gesehen hat, er hat halt viel auch geackert. Ne? Ich finde, er hat sich da, wenn das lange Hafer kam, hat er auch durchaus mal so Kopfball geholt und auch durchaus clever hier und da agiert. Ne? Ist halt schon auch ein fleißiger Stürmer.
Ja.
Ein bisschen anders als Vermey. Der ist natürlich körperlich noch mal präsenter, aber der ist nicht so der Allerfleißigste. Ne?
Beiden würde ich gerne mal bald zusammen auf dem Platz sehen. Da hätte ich schon, glaube ich, Freude dran. Also so der eine, der so etwas bulliger ist, der andere, der etwas spielerischer ist. Also das könnte ich mir wirklich ganz, ganz gut vorstellen.
Ja, Danny Schmidt selbst hatte heute ja nicht so die Abschlusssituation, aber eben spielerisch hat das so zentral, fand ich, ganz gut ausgesehen. Und das passt eben. Also auch Zimmermann, also wir reden natürlich noch über die Einzelkritik, aber Zimmermann in der Zentrale auch heute wieder richtig gut. Also das gefällt, wie das da im Moment von der Aufteilung kam. Aber wir werden natürlich auch in der zweiten Halbzeit jetzt gleich auch noch ein bisschen was über Giovanni Ack sprechen, seine Leistung. Ja, gibt's noch, glaube ich, nicht so viel zur ersten Halbzeit zu sagen. Ich glaube, für neutrale Zuschauer wahrscheinlich nicht so ein super tolles Spiel, weil es halt nicht sehr viele Torchancen gab. Ne? Aber es war eine gewisse Intensität, gerade im Mittelfeld und gerade so in der Mitte der Halbzeit, die war definitiv spürbar. Aber ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zur Halbzeitpause und die gehört mal dir.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, lohnt es sich überhaupt, in die Pyro-Ecke zu gehen?
Das ist deine Entscheidung.
Also, ich sag mal, es gab keine Pyro, es gab nichts, was ich an Spruchbändern sehen konnte.
Ich würde sagen, Pyro-Ecke ist doch kein Verbrechen.
Na gut, dann gehen wir mal in die Pyro-Ecke. Komm, tritt, 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 tritt.
Andis Pyro-Ecke.
So, jetzt sind wir alle hier. Machen wir das einmal. Ja, wie gerade erwähnt, es gab keine Pyroaktionen der Düsseldorfer Fans. Es gab auch nichts auf der Gegenseite. Ich glaube, es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Es steht ja ein Derby vor der Tür. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Kartons mit den Pyrofackeln und den Rauchtöpfen und sowas schon im Keller beim Fanboss der Ultras Düsseldorf stehen. Also ich gehe davon aus, dass die Düsseldorfer Fanszene am kommenden Samstag möglicherweise 1 oder 2 Feuerchen machen könnte. Das wäre sicherlich ja im Rahmen eines solchen Derbys durchaus möglich.
Es gab doch diesen Austausch jetzt, ne? Zwischen Fanszene und...
Stimmt, es gab den offenen Austausch hinter verschlossenen Türen, über den außer der Tatsache, dass es den Austausch gab, wurde nicht viel darüber gesprochen, was da jetzt inhaltlich drin war, aber... Ja. Ist ja okay. Also die aktive Szene und die Sicherheitsbeauftragten und Fanbeauftragten und ich glaube auch Teile der Geschäftsführung unseres Vereins haben sich miteinander besprochen, auch übers Derby, glaube ich. Ich weiß nicht, was da, wie gesagt, keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist.
Wäre jetzt schon lustig, wenn man sich geeinigt hat, dass auf keinen Fall Pyrotechnik im Derby gezündet wird und dann Pyrotechnik gezündet wird.
Weiß man nicht.
Die Alternative, man hat gesagt, ja, es wird aber Pyrotechnik kommen. Und der Vorstand hat gesagt, nee, das wollen wir nicht wissen. Oder so. Ja,
ne, es ist keine Ahnung, da müsste man mal ein Mäuschen spielen.
Man darf nicht zu viel drüber nachdenken, was da rausgekommen sei. Aber das stimmt schon. Heute war, also stimmungstechnisch war es gut, wobei man sagen muss, weil ich auch schwer verletzt, ja, mit ein bisschen Knieproblemen haben wir uns da ein bisschen abseits, sagen wir mal, des inneren Fanblocks hingesetzt. Also unten war wie immer viel Alarm auf den Stehplätzen. Also dazu muss man sagen, falls ihr das Olympiastadion nicht kennt, man befindet sich in der Gästekurve neben dem Olympischen Feuer, also dieser
Marathontor.
Dem Marathontor, das Wort, das ich gesucht habe, vielen Dank. Und der Stehplatzbereich befindet sich unten und oberhalb befindet sich der Sitzplatzbereich. Ihr kennt uns, wir sind alte weiße Männer, wir müssen sitzen. Und da haben wir eben das Ganze sozusagen ein bisschen abseits gut beobachten können. Unten, sage ich mal, ordentlicher Support, der aber natürlich in dieser großen Schüssel Olympiastadion immer ein bisschen verloren geht. Ich meine, 50.000 waren heute da. Von Herthas Seiten hat man auch ein bisschen was gehört, wobei die halt ab Mitte der zweiten Halbzeit deutlich leiser wurden.
Ja, das stimmt.
Aus Gründen. Ja. Ich sage nicht, dass die Stimmung schlecht war. Also ich glaube, das Stadion funktioniert halt bei so einer Menge wie 50.000. Ich glaube, das ist viel drastischer, wenn nur 30.000 da sind. Dann ist es noch schlimmer als bei uns. Aber so richtig, wie du sagst, ne, so richtig was Spektakuläres ist jetzt auf der Support-Ebene irgendwie nicht passiert.
Und da müssen
aber es war gut.
Ja, wir müssen aber die Shame-Bell ringen. Denn es waren nur ungefähr 3.000 Düsseldorfer.
Oh, guter Punkt.
Mit dabei. Und
also danke an alle, die da waren.
Genau, alle, die da waren, sehr gut. Alle, die nicht da waren.
Also die 2.000 zum Beispiel, die im Januar zusätzlich auch noch da waren. Wo wart ihr?
Genau, wo wart ihr alle? Also es gibt wenig Gründe, dass man jetzt heute nicht da war, wenn man im Januar da war. Außer vielleicht, dass man sagt, ja, Berlin ist eine so uninteressante Stadt und auch da muss man nicht zweimal in einem Kalenderjahr hin. Aber ich verstehe das nicht. Also letztes Mal war es viel schlechter, weil es war deutlich kälter und usselig und fies.
Wir waren nicht Tabellenführer.
Genau, wir waren nicht Tabellenführer. Ja, es war Rückrundenauftakt. Das war vielleicht einer der. Vielleicht wollten auch noch sehr viele Leute einfach kondolieren. Wir wissen ja damals, Kai Bernstein, kurz vorher gestorben, aber das glaube ich auch tatsächlich nicht, dass das einer der, einer der Pull-Faktoren war für dieses Spiel im Januar. Ja, also tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass wir da nur mit 3.000 Leuten waren. Das sah auch auf den Fernsehbildern oder auf den Bildern, die ich auf Sky jetzt eben in der Zusammenfassung gesehen habe, das sah auch schon ein bisschen mit Mitleidenswert aus, das muss man schon sagen. Also das ist schon immer schöner, wenn der Block voll ist. Aber gut, es wird jeder Einzelne wird Gründe dafür haben, warum er das so gehandhabt hat, dass er gefahren ist oder auch nicht.
Also noch ein letzter Satz zu den Auswärtsreisenden. Ja, der Appell, das nächste Auswärtsspiel in Fürth war letzte Saison unser Minusrekord. Da waren nur 800 Leute. Und es wäre doch schön, wenn wir diese Saison auch mit dem aktuellen sportlichen Verlauf dort eine höhere Zahl hinbekäme. So, und dann wurde uns jetzt freundlicherweise von der Seite hier eine Sachinformation eingegeben, die den Andi gleich schon mal widerlegt hat. Andi.
Ja, ich habe ja eben im Vorbeifahren an Wolfsburg dich gefragt, ob das wohl Nazi-Architektur sei. Ein freundlicher Mitfahrender hat uns gerade erklärt, nein, dem ist nicht so. Das ist ein 60er-Jahre-Heiz. Ein Heizkraftwerk, so. Und wenn ihr so wie ich auch Pink Floyd-Fan seid, dann kennt ihr so eine Art von Heizkraftwerken auch von einem Plattencover, welches mir jetzt wirklich nicht einfällt, welcher Name das ist. Aber das werde ich nicht nachliefern.
Wir sind uns aber einig, dass die Stadt Wolfsburg trotzdem eine Nazi-Gründung ist, oder?
Ja, das ist ja die KDF-Stadt, Stadt des KDF-Wagens, Nähe Fallersleben.
Richtig. Ja. Und die Wolfsburg ist ja tatsächlich eine tatsächliche Burg, die, glaube ich, irgendwo in der Nähe steht.
Ja.
So viel dazu.
So viel dazu. So, also, ihr fahrt alle nach Fürth, so wie wir.
Und ja, wir alle fahren auch. Oh, wir haben auch einen Gast, den wir mitnehmen nach Fürth. Vielleicht kriegen wir diesen Gast ja auch überredet, dann den anderen Podcast teilzunehmen.
Ja, gucken wir mal.
Mach das mal bei der Autofahrt am besten. Dann fährst du Auto und nimmst gleichzeitig Podcast auf. What can possibly go wrong?
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist kein Problem. Ja, Verkehrsmitteln Podcast aufnehmen, das ist mein Groß. Ja, ich werde heute nicht. Das möchte ich nicht.
Okay,
das ist,
einfach.
Wenn's nichts brennt, gibt's keine Pyrofackeln zu vergeben.
So. Fair enough, wie der Engländer sagt. Ja, fair enough war auch das Spiel in der zweiten Halbzeit. Und darum kommen wir jetzt zu Woran hattet ihr liegen? Der zweiten Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Und auch in der zweiten Halbzeit beginnen wir mit dem Spielfilm Und die geht ziemlich gut los, nämlich mit einer etwas unübersichtlichen Szene im Hertha-Strafraum, bei der, ich glaube, am Ende ist es Rossmann, der zum Schuss kommt, aber es gibt vorher auch einen Abpreller von einem Hoffmann-Schuss, wo die Frage im Raum steht, ob Leistner da nicht gleich mit dem Arm diesen abgewehrt hat. Der VAR-Check im Anschluss sagt, nein, das war nicht der Fall.
Hast du Bilder dazu gesehen?
Nein. Das irgendwo, also ich habe auch nur eine kurze Zusammenfassung gesehen, aber in der waren keine Bilder dieser Szene zu sehen. Wohl aber, beziehungsweise doch, die Bilder waren zu sehen, aber es wurde nicht darauf eingegangen, dass es geprüft wurde.
Ach so, okay.
Was jetzt auch nicht dafür spricht, dass es eben ein Handspiel war. Und letztendlich ist es dann Rossmann, dessen Schuss von Dardai abgefälscht wird, wodurch der geschlagene Tjaak Ernst, der Torwart von Hertha, sozusagen schon in die andere Ecke unterwegs ist und der kullernde Ball Richtung Torlinie rollt, aber Dardai sozusagen seine eigene Abfälschung wieder gut machen kann und den Ball dann doch noch raushaut. Das wäre also zu diesem Zeitpunkt das 2-0 durchaus wäre da möglich gewesen. Auf der anderen Seite gibt es einen schweren Fehlpass von Emma Ioa, der dafür sorgt, dass Schuler relativ gut durch in der Schnittstelle zwischen Oberdorf und Hoffmann eingesetzt wird und auf den Strafraum rennt. Hoffmann und Oberdorf kommen hinterher und da Schuler dann letztendlich den Ball versucht, auf seinen stärkeren rechten Fuß zu legen, kann dann Oberdorf ihn zumindest so weit stören, dass er den nicht mehr platziert aufs Tor bekommt. Den aber immer noch gefährlichen Schuss lenkt dann Kastenmeier aber ab. Kastenmeier, der in der ersten Halbzeit ja auch schon eine wirklich starke Szene hatte und der auch jetzt in dieser Szene einen möglichen Ausgleich verhindert hat. Also gute Szene von Kastenmeier. Es gab einen Fehlpass mal, ich weiß nicht genau, wann es in der ersten Halbzeit war.
Achso, wo er so weit rauskommen muss und den Ball dann noch wegschlägt, oder?
Ja, aber er schlägt einmal einen Ball, also gut, Fehlpass. In dem Fall hat Kastenmeier den einfach an Seiten ausgeschlagen. Nee, es gibt einen, da spielt er, also ein bisschen vergleichbar mit dem Spiel im Januar, wo ihm das auch passiert. Da ist eine Hertana in die Füße. Im Januar gab es da das 2-1 und diesmal ist da nichts draus geworden, weil die Hertha es nicht vernünftig ausgespielt hatte. Ansonsten sollte jetzt Kastenmeier in dieser Phase dann doch, sagen wir mal, zum sicheren Rückhalt entsprechend aufsteigen. Vorher gibt es aber dann schon nach 60 Minuten Wechsel. Oh, das heißt heute, oh, wir können Noten geben für
sehr schön.
Denn Arc kommt für Danny Schmidt, der, auch wenn wir gleich erst zu Noten kommen, wie ich fand, ein nicht so schlechtes Spiel gemacht hat. Und Niem jetzt kommt für Klaus. Und das hat sich im zentralen Mittelfeld so dann umgetauscht, dass Johannesson die hängende Spitze kurzfristig besetzt hat und Arc neben Zimmermann sozusagen auf die Doppel, ja, 6 oder 8. Das muss man jetzt, also ich würde es eher als eine Doppel-6 tatsächlich in dieser Phase dann interpretieren, gerückt ist und Niem jetzt auf die Seite für Klaus. Hertha macht da auch ein bisschen was. Karbovnik muss weichen und für ihn kommt Sessa und Torsteinsson für Scherhand. Das Spiel bleibt aber vergleichbar. Also wir halten nach wie vor die Hertha vom Tor weg. Und dann ist es die 66. Minute und erneut übrigens eine Standardsituation. Es ist auch ein Freistoß, allerdings diesmal von der Mittellinie, der in die Mitte gespielt wird. Kownacki legt ihn ab auf Niemiec mit etwas hohem Bein. Also der Hertaner wird nicht getroffen dabei, aber es wird hinterher von den Hertanern moniert werden, dass das Bein doch von Kownacki sehr hoch gewesen sei. Denn seine Vorlage erreicht Jona Niemiec und der zieht sehr trocken aus rund 10, 12 Metern ab und gießt die Hertha ein. Und ja, da muss man sagen, da rächt sich einerseits die Tatsache auf Hertha-Seite, dass sie mit den Chancen, die sie hatten, das waren jetzt nicht zahlreiche, aber dass sie da halt verschwenderisch mit umgegangen sind. Aber auch gleichzeitig, dass sie letztendlich bei diesen Standardsituationen zweimal sehr unaufmerksam agierten.
Ja, aber also ich finde jetzt so ein bisschen zur Ehrenrettung, dass beim ersten gehen sie nicht richtig in den Zweikampf rein gegen Kownacki, das ist schon richtig. Den zweiten, da versucht ja zumindest der gegnerische Spieler noch, sagen wir mal, den Kopfball gegen Kownacki da zu setzen und den Ball dann aus dieser gefährlichen Position rauszuklären.
Du willst sagen, er war stets bemüht, den Ball zu klären.
Genau, also ich finde, das muss man auch anerkennen.
Ja, die Hertha war stets bemüht, dieses Spiel zu gewinnen. Es hat nur leider nicht geklappt. Dann kommt noch Van Brederode für Tim Rossmann in der 69. Minute. Er kriegt auch noch eine Note, mein Gott. Und dann kommt es noch zu einer großen Doppelchance. Da ist es Thor Steinsson, der Kastenmeier mit einem Flachschuss in die lange Ecke prüft. Starke Parade erneut von Kastenmeier. Und den Nachschuss, es ist nicht direkt Nachschuss, aber sozusagen dieselbe Szene, nur wenige Sekunden später, das ist Mazza, der auch noch an den Pfosten schießt. Ja, dann kommt allerdings ehrlicherweise nicht mehr so viel von der Hertha, bei Fortuna wird nochmal gewechselt, ein Bamba kommt für Johannesson und Lündahl kommt für Kovnatski, dadurch rückt Njem jetzt in die Sturmspitze, Ior rückt auf die rechte Außenbahn und Lündahl übernimmt die Rechtsverteidigerposition. Am Ende gibt es aber eigentlich nur noch Kontersituationen für die Fortuna. Da ist sicherlich einmal zu nennen die Szene mit Mbamba und ich glaube auch Njem jetzt, die beide aus kurzer Distanz gleich mehrmals an Ernst scheitern, weil die Hertha den Ball da hinten nicht rausbekommt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einmal ganz kurz vor Schluss eine andere Szene, wo es nochmal Njem jetzt ist, der frei vor Ernst nach einem Steilpass auftaucht und auch diese 1:1 Situation kann Ernst dann klären. Das heißt, es hätte noch viel schlimmer am Ende hinten raus für die Hertha kommen können. Das zeigen uns auch die Torschüsse, die dann, obwohl sie in der ersten Halbzeit noch eindeutig auf Hertha-Seite waren, jetzt am Ende 13:12 standen. Die Fortuna hat das ziemlich souverän nach Hause gespielt, denke ich. Das kann man schon so sagen.
Ja. Es gibt ja den berühmten Spruch im Stile einer Spitzenmannschaft und das kann man hier, glaube ich, ansetzen. Ne?
Wir haben immer so ein bisschen Angst, das zu jinxen, ne?
Also ja, ich nicht. Aber ich sag mal, wir machen das ja auch
schon zu.
Ja, wir machen das ordentlich. Wir laufen ein bisschen mehr, 118 Kilometer gegenüber 116 Kilometer bei der Hertha. Wir haben deutlich weniger gespielte Pässe, was, glaube ich, auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir halt doch verhältnismäßig abwartend gespielt haben.
Ja, das ist aber auch durchaus unser Spielstil und es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass die Hertha deutlich mehr kommen muss, wenn sie Rückstand hat als wir. Und ja, nur der entscheidende Punkt ist halt, dass wir sie immer größtenteils vom Tor weggehalten haben und wenn sie mal durchkamen, war halt die Kastenmauer da.
Ja, und was wirklich sehr für unsere Abwehrarbeit spricht, finde ich, ist der Flankenwert. Denn die Hertha wurde hier aufgeschrieben mit 19 Flanken, die sie geschlagen haben, mit einer Erfolgsquote von 0. Und die Fortuna immerhin von 8 Flanken haben also 4 ins Ziel gefunden. Das ist schon dann doch deutlich besser. Also
genau, wo wir noch bei den Statistiken sind, die letzte entscheidende ist und auch die war zur Halbzeit tatsächlich noch zugunsten der Hertha, aber am Ende steht es auch bei den Expected Goals 1,54 für die Fortuna gegen 1,16 bei der Hertha. Also auch die Expected Goals durchaus auf Fortunas Seite. Und ja, was ich eben schon sagte, wir hatten halt diese Spielkontrolle. Das war heute sehr entscheidend. Das ist etwas, was wir auch schon gegen Hannover durchaus hatten. Wie gesagt, Hannover hat uns etwas früher gestört, was uns mehr Probleme bereitet hat. Aber ich fand nicht, dass man heute das Gefühl hatte, oh, gleich schießt der Hertha Tor. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit nicht. Es gab diese paar Situationen, die Kastenmeier gut klären muss. Aber man hatte nie das Gefühl, gleich passiert was.
Ja.
Und das ist natürlich ein Kompliment an das Defensivverhalten des gesamten Teams. Das scheint sich jetzt so gefunden zu haben. Das war in den ersten Spielen auch schon da, denn unsere Defensive ist ja mehr oder weniger zusammengeblieben und jetzt sogar noch verstärkt worden durch Lündahl und wenn man so möchte auch durch Arc. Aber jetzt wirkt das alles schon deutlich mehr aus einem Guss. Ich glaube, es war ein guter Schritt, Zimmermann ins zentrale Mittelfeld zu nehmen. Das hat unserem Spiel jetzt in den letzten beiden Partien sehr gut getan, weil er die Löcher stopft, weil er die Zweikämpfe gewinnt und weil er die Bälle dann auch sauber verarbeitet an den Mann bringt. Der ist eigentlich überall, das kann man schon so sagen.
Genau, er hat ja auch die Pferdelunge. Also wenn wir Anstoß 3 spielen würden, ja, hätte Zimmermann die Pferdelunge. Er hat auch heute die weiteste Laufdistanz,
ja,
knapp 12 Kilometer. Ne? Das trifft genau das Thema, wo du sagtest, er ist überall.
Das fühlte sich heute auch so an. Und das ist jetzt etwas, was in den letzten Spielen sich also jetzt so ein bisschen ergeben hat. Es gibt jetzt für mich auch keinen Grund, ihn da wieder wegzunehmen, denn Ior macht das auch jetzt ordentlich auf der Rechtsverteidigerposition. Und wir haben dann auch noch mit Lündahl noch einen weiteren gelernten Mann da in der Rückhand oder in der Hinterhand vielmehr, den wir da ebenfalls einsetzen können.
Vielleicht brauchen wir Emma ja auch demnächst nochmal offensiv auf der rechten Seite, denn Felix Klaus hat sich heute schon im fünften Spiel, hat man, glaube ich, ne? Im fünften Spiel die dritte gelbe Karte abgeholt. Ja. Das heißt, die, wenn er so weitermacht, dann werden wir bald schon das erste Mal auf Felix Klaus verzichten müssen oder dürfen.
Ich hatte übrigens eine Szene von Emma auch noch unterschlagen. Er hatte nämlich auch noch einen ganz guten oder einen ganz satten Schuss, allerdings direkt auf Tjerk Ernst in der zweiten Halbzeit. Das war im Rahmen eines Konters, ist das auch nochmal passiert. Ja, das ist halt jetzt schon feststellbar, dass sich das jetzt so ein bisschen gefunden hat. Die Gegner haben sich ja in den ersten Spielen doch sehr stark darauf konzentriert, unseren Spielaufbau vor allem über Tanaka zu stören und auch erfolgreich zu stören. Also gucke da auf Karlsruhe in der ersten Halbzeit und vor allem Dresden. Und da wir uns da jetzt ein bisschen anders positioniert haben, die Gegner haben uns noch nicht so ganz geknackt, was das betrifft. Man kann aber sagen, die Herangehensweise von Hertha, uns da nicht zu sehr zu stören, das scheint mir nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist kein spektakulärer Fußball, das muss aber auch nicht sein. Also man muss auch nicht, also mit 4-3 wirst du nicht aufsteigen. Nee. Sondern du steigst auf, indem du 2-0 auswärts bei starken, heimstarken Mannschaften gewinnst.
Genau, und die Fortuna hat immer noch nur ein Tor kassiert aus den letzten fünf Ligaspielen und das
und
war der Elfmeter.
Noch kein Spiel raus, ganz genau. Ja. Also die Defensive ist der Trumpf bisher in dieser Saison, aber Kovnatski, hatten wir eben erwähnt, kommt eben so langsam jetzt in Fahrt, hat heute seinen ersten Treffer, verteilt die Bälle da gut, setzt die Leute ein und ja, ist im Moment sieht es sehr positiv aus. Ist dann, man muss auch jetzt nicht immer nach dem Hahn der Suppe suchen, wenn man eben auf Platz 1 steht. Aber klar, wir würden uns vielleicht noch ein bisschen mehr spielerische Dominanz dann wünschen. Also nicht nur den Gegner zu kontrollieren, sondern dann auch noch zu dominieren, indem man eben mit mehr Ballbesitz noch mehr Chancen herausspielt. Aber das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Das ist wirklich ein bisschen das Haar in der Suppe und ich denke, das war heute eine sehr reife Leistung, eine sehr überzeugende Leistung und wie du es eben so gesagt hattest, wie du es eben gejinxt hast im Stile einer Spitzenmannschaft. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu den Einzelnoten.
Ich glaube, der Notenschnitt könnte heute ganz gut sein.
Ja, ich habe mir noch gar nicht über jede Note Gedanken gemacht.
Ich mache das auch mal on the fly.
Ja, legen wir einfach mal los, also Hefte raus, klasse in der Wald. Und fang an mit Florian Kastenmeier. Den normalerweise in den letzten Spielen, da hatte er nicht so viel zu tun. Da haben wir ihn immer relativ schnell abgebügelt. So nach dem Motto, ja, Note 3 und sonst was. Heute hatte ich ihn auf Instagram ja schon als Spieler des Spiels herausgehoben. Und er hat halt einen Schlüsselmoment vor der Halbzeit und einen nach der Halbzeit. Und das sind halt die Momente, die dafür sorgen, dass das Spiel nicht kippt. So, ne? Das waren die zwei Szenen. So, das ist spielentscheidend, das ist sehr wichtig. Hinten raus hat er noch weitere Paraden. Ein paar Unsicherheiten bei Rückpässen, aber die fallen für mich nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ich schlage eine 1,5 vor.
Da bin ich gedanklich ebenso bei dir. Ich möchte noch auch lobend erwähnen, dass er auch natürlich wieder, wie immer, der sehr gut mitspielende Torhüter war. Mhm. Auch bei langen Bällen, die Hertha geschlagen hat.
Ja, auch Flanken gut.
Flanken gut verteidigt. Zweimal gut, auch weit aus seinem Tor rausgelaufen. Einmal auch schön einen heranstürmenden Spieler so aussteigen lassen, dass er so auf die rechte Außenbahn dann zieht und von da aus den Ball wegklärt. Für mich die 1,5 absolut verdient.
Genau. Also, ja, das war bisher sein stärkstes Saisonspiel neben dem Spiel in Darmstadt.
Und das, obwohl er unter der Woche...
mal einen Darm gehabt hat.
Genau, er hat der Fortuna-eigenen Presse sozusagen gesagt, unter der Woche hatte er ein Feuerwerk im Darm, heute hatte er ein Feuerwerk in den Händen.
Das ist schön, ja. Das ist sehr schön.
Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Meloneneis.
Genau, wir machen es ja nicht taktisch hier, sondern wir machen es alphabetisch, wie ich die Leute in der Liste habe. Und da ist der nächste Nicolas Gavory. Wie fandest du ihn?
So solide wie beim letzten Mal, ganz ehrlich gesagt. Ne? Ich fand
Gavory defensiv.
Defensiv, genau. Hat da nichts anbrennen lassen, wie die ganze Defensivreihe eigentlich.
Ja.
Offensiv hätte ich mir ein paar mehr Impulse gewünscht. Da wäre es an der einen oder anderen Stelle schon angebracht gewesen, fand ich, dass er mal eine seiner Signature-Flanken aus dem Halbfeld hätte anziehen können.
Und hat er kaum gemacht.
Hat er kaum gemacht und im Zusammenspiel mit, meine ich, gab es auch ein paar Situationen, wo sie irgendwie den ersten Doppelpass gemeinsam gespielt haben, aber dann war Gavory irgendwie, ist er so abgetaucht, so in den leeren Raum hinein. Er ist aber in der
Schlussphase durchaus mal zwar mit nach vorne gegangen, aber um das vielleicht abzukürzen, so richtig viel Impact aufs Offensivspiel hat
er. Also für mich eine 3.
Ja, da bin ich bei dir, das hätte ich auch so gemacht. Ja, André Hoffmann, und in letzter Zeit haben wir André Hoffmann und Tim Oberdorf immer zusammen genannt, und das kann man auch heute ein bisschen wieder so machen. Wir müssen uns mal einen Spitznamen überlegen. Also Annim oder Tandre. Aber, Obermann. Oh nee, das klingt wie so ein Indiana Jones Nazi. Obermann, das klingt wie so ein Indiana Jones Nazi General. Darum Hoffdorf. Ja. Hoffdorf. Also Hoffdorf, sie sind ja unterschiedliche Typen. Also Hoffmann war heute etwas auffälliger. Es werden jetzt bestimmt viele Leute sagen,
ja, wegen seinem Fehlpass.
In dem Laufduell mit Schuler, dass er da zu spät kommt. Aber das ist nicht Hoffmanns Fehler, sondern das ist Emmas Fehler. Und natürlich, weil Emma sich da im Spielaufbau befindet, steht die Abwehr nicht am Gegenspieler. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass er einen Stürmer einholt, der ein, zwei Meter schon Vorsprung vor ihm hat, als der Pass erfolgt. Das war aus meiner Sicht nicht Hoffmanns Fehler. Er verursacht den Freistoß, den Kastenmeier kurz vor der Pause über die Latte lenkt. Da foult Hoffmann vielleicht ein bisschen unnötig.
Ach, der Strafraum.
Ja. Aber insgesamt hat er sehr, sehr viele Aktionen, die er stark klärt. Einerseits in der Luft, aber auch viele Zweikämpfe oder Flanken, die er abschlägt. Also einer der Gründe, warum Hertha nicht zu großen Chancen gekommen ist, war André Hoffmann. Und Tim Oberdorf, darum fasse ich die beiden halt zusammen, weil ich möchte ihm beiden die 2,5 geben. Mhm. Tim Oberdorf ist ein bisschen anderer Spieler, weil er halt einfach immer so unauffällig spielt, aber immer alles richtig macht. Ich habe es heute so unprätentiös genannt, als wir darüber auch kurz mit Dominik sprachen. Und ich fand das so herausragend, als es die eine Situation gab, da war irgendwas mit seinem Schuh oder sowas. Und dass er selbst da, als er eigentlich kurz die Unterbrechung brauchte und auch vom Schiri dann bekommen hat, dass er auch da nicht am Boden lag und gejammert hatte, sondern einfach so in so einer Knee-Down-Pose einfach nur kurz da war und nur kurz den Arm hob, so, ja, können wir kurz, ich habe hier ein Problem mit dem Schuh. Ja. Also einfach alles, was er macht, ist irgendwie so unauffällig, lässig, aber immer, also er macht immer einfach das Richtige. Und also fehlerfreie Partie auch von ihm. Und im Zusammenspiel mit Hoffmann hat das einfach stark funktioniert. 2,5 für beide, findest du okay?
Finde ich okay.
Dann machen wir das doch an dieser Stelle. Und dann kannst du ja etwas zu Emmanuel Ioa sagen.
Ach, mein Emma. Mein Emma hat auf der rechten Seite seine aktuelle Berufung gefunden, glaube ich. Er gefällt mir auch in diesem Spiel wieder besser als auf der linken Seite. Hat defensiv da wenig anbrennen lassen. Offensiv haben wir eben gerade schon mal darüber gesprochen, dass er da den Fehlpass spielt, der dann zu einer gefährlichen Situation führt. Insgesamt.
Fairerweise aber sein einziger gravierender oder schwererer Fehler.
Genau. Er wird dann ja hinterher noch, als Lündal eingewechselt wird für die Schluss 8 Minuten oder sowas, was es waren, auf die rechte offensive Position gestellt. Da gibt's dann jetzt keine Riesenimpulse mehr. Ich wäre bei einer Note 3.
Ja. Er hat ja auch noch diesen einen Torschuss, den zum Beispiel Gavory nicht hat. Das macht vielleicht auch den Fehler da ein bisschen wieder wett. Aber ich wäre auch bei der 3 für Ioa, und das zeigt oder bestätigt ja eben auch seine aufsteigende Form gegenüber den ersten Spielen. Das sieht man bei uns hier im Notenschnitt auch sehr schön. Dann kommen wir, weil er bei uns offiziell noch zum Abwehrbereich gehört, zu Matthias Zimmermann, und den habe ich eben ja im Grunde schon sehr gelobt. Für mich wäre er schon wieder Spieler des Spiels gewesen, wenn denn nicht Kastenmeier heute eben so herausragend gehalten hat. Aber er hat die Löcher gestopft, er hatte die größte Laufleistung. Ich habe jetzt nicht seine Zweikampfstatistik, aber schlecht kann die auch nicht gewesen sein. Hat auch immer wieder Situationen oder Angriffe initiiert durch kluge Pässe. Also er spielt halt auch wenig Fehlpässe dann in diesen Situationen, weil es ist ja immer die Gefahr, wenn du so einen Ball eroberst, dass du ihn halt, weil die Spieler dann natürlich sich auf dich stürzen vom Gegner, dass du ihn dann schnell verlierst. Ehrlicherweise ein bisschen das Problem von Sobotka in den ersten Spielen. Mhm. Und das hat halt Zimmermann im Moment nicht. Und long story short, für mich die Note 2.
Gehe ich mit.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Und der erste alphabetisch hier ist so oder so Giovanni Arc. Auch wenn er sich mit H schreibt. Aber Appelkamp hat ja nicht gespielt und Daniel Bunk war nicht im Kader. Ja, wie fandst du unseren Neuzugang? Wie fandst du Giovanni Arc?
Ich fand ihn gut. Er hat sich nahtlos eingefügt. Es hat sich nicht so angefühlt, als wäre er irgendwie erst seit einer Woche oder zwei da, fand ich. Er ist wirklich gut ins Spiel gekommen. Ich hatte auch zu keiner Zeit in diesem Spiel, nachdem er eingewechselt wurde, irgendwie das Gefühl, oh Gott, der ist ja, keine Ahnung, noch sehr jung oder sehr unerfahren oder sonst irgendwas. Ist er ja alles nicht.
Nee.
Also einigermaßen jung,
glaube ich. Er ist noch halbwegs jung, ja, aber nicht unerfahren.
Genau. Und er hat das solide gemacht. Er hat direkt die erste Aktion, die er hatte, hat er gut den Ball erobert und weiterverteilt, hat danach ein paar Kopfballduelle gewonnen, auch mit einem offensiven Impuls. Und für mich ist er, also ich glaube, eine 3 bis 3,5 irgendwo so. Also jetzt also
3,5 sehe ich nicht.
3,5 ist vielleicht ein bisschen zu schlecht, ja.
Also ich finde, er hat dann, die Idee war natürlich mit ihm, die Defensive und auch die Mittelfeldhoheit stärker zu sichern. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Ein paar kluge Bälle geschlagen, auch Bälle gut erobert. Also er hat eine gewisse Physis, ne? Die ist auf jeden Fall da. Hat auch, weil er auch nicht der Kleinste ist, auch schon mal so einen Kopfball geholt. Das ist auch nicht so verkehrt. Und er fängt halt gleich mit einer starken Aktion an. Ne? Also gleich in seiner ersten Szene lässt er mit einer leichten Körpertäuschung Spieler ins Leere grätschen, geht dann noch zwei Schritte und passt dann halt steil, glaube ich, auf Klaus oder Emma auf der Außenbahn. Ich glaube, Niem jetzt auf der Außenbahn. Das heißt, da hat er auch gleich das Selbstvertrauen gehabt und so. Ich finde, man konnte das Potenzial bei ihm wirklich sehen. Also das scheint mir ein wirklich guter Mann. Und ich hau jetzt einfach mal eine Prognose raus. Und wie gesagt, die 3 wäre ich jetzt bei dir. Er hat dann ja auch nicht so viel Spielzeit gemacht, dass man jetzt vielleicht so für richtig höher ihn bewerten muss. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis er in der Startelf auftaucht. Das sagt mir mein Gefühl, so wie ich ihn heute erlebt habe. Mhm. Weil er einfach dann zum Beispiel neben Zimmermann mit dem zusammen uns da das Mittelfeld durchaus beherrschen kann. Ja. Wer auch durchaus auffällig war im Mittelfeld, das war heute Isak Bergmann Johannesson. Den fand ich grundsätzlich gut, weil er anders noch als in manch anderen Match, gerade in der ersten Halbzeit, nicht so viele Ballverluste hatte. Das hat mich in den ersten Spielen teilweise gestört, wo die Gegner ihn dann auch stärker gepresst haben. Da hat er dann doch häufiger den Ball verloren. Das war heute nicht der Fall und ganz im Gegenteil, er hat dann auch noch beim Freistoß zum 1-0 die Flanke entsprechend, die butterweiche, wunderbare Flanke auf Kovnatski gegeben. Die war für die spielerischen Impulse zuständig, hat das auch teilweise immer gemacht. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3. Wegen der Vorlage fürs 1-0, die sehr wichtig war natürlich für unser Spiel, tendiere ich zu 2,5. Aber ich weiß nicht, wie du...
Ja, das können wir so machen.
So. Ja, dann sind wir bei Felix Klaus. Wie hat dir Felix Klaus gefallen?
Oh, ich bin gerade, also ich kann so viel gar nicht zu ihm sagen. Also es ist
er war unauffällig, ja, genau. Da bin ich bei dir.
Ich versuche gerade mir Felix Klaus' Szenen in Erinnerung zu rufen. So ist denn
eine flache Hereingabe in der ersten Halbzeit, die hatte ich eben erwähnt.
Ja.
Aber sonst... Er war fleißig, er hat geackert.
Genau, er war fleißig, er hat auch dazwischen gehauen, was wir ja in der dritten gelben Karte gesehen haben. Mhm. Aber sonst, vielleicht tue ich ihm total Unrecht, ne? Aber ich habe jetzt gerade nicht so viel Besonderes
also zu Felix Klaus zu erwähnen. Ich würde jetzt auch sagen, er war unser unauffälligster Spieler heute.
Ja. Rechtfertigt das nur 3,5?
Mindestens.
Ja.
Die Frage ist, rechtfertigt es eine 4 aus meiner
Ohne 4, ja...
Ja, weil eben viel passiert ist da nicht. Er ist halt schon Offensivspieler, ne? Und Offensivszenen gab es nicht so viele. Und
er hat die zweitmeisten Sprints unseres Teams.
Ja, ich würde es jetzt nicht vielleicht auf Statistik
machen. Ja, ne? So, aber ansonsten ist auch Laufleistung 8 Kilometer ist auch wirklich nicht so.
Ich würde es jetzt vielleicht nicht auf Statistik begründen.
Doch, auch. Aber machen wir doch die 4.
Okay. Dann haben wir, hat Noam Bamba genug gespielt?
Nein, der ist
hat er nicht.
In der 81. eingewechselt.
Genau, dann müssen wir den überspringen. Ja, Tim Rossmann, das ist nämlich der Punkt, den fand ich ein bisschen auffälliger als Klaus.
Ja.
So, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich ihn im Zweierbereich sehe. sondern irgendwo im Dreierbereich. Da jetzt, okay, jetzt hätte man argumentieren können, 3,5 für Klaus und 3 für Tim Rossmann. Dafür ist mir aber vielleicht ein bisschen zu wenig rumgekommen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon das Problem, dass seine guten Spiele, die nach der Einwechslung waren, und es war heute definitiv kein schlechtes Spiel, aber er hat auch hier und da durchaus mal Alarm gemacht. 3 oder 3,5? Was meinst du?
Ich wäre bei der 3,5. Ding.
Ist halt auch nicht so viel von seiner Seite dann am Ende rumgekommen, ne? Wobei er hat natürlich diesen Schuss, der auf der Linie geklärt wird. Das muss man sagen. Der war schon von Tim Rossmann.
Ja, das war kein Tor.
Ja, aber das war schon mit stark gemacht. Vielleicht auch eine 3, weil wir eben bei den guten Spielen keine gute Note geben konnten.
Meinst du, also so eine Mitleids-3?
Nee, ich fand ihn auch insgesamt einfach auffälliger als Klaus. Also klar auffälliger und vielleicht sogar eine Note auffälliger.
Ja, komm. Mal dein Geburtstag.
Ist es nicht, aber du darfst dafür gerne was zu Danny Schmidt sagen.
Ja, zu Danny Schmidt, der ist ja nach 60 Minuten ausgewechselt worden. In dieser einen Stunde, die er gespielt hat, hatte er gute Momente, fand ich. Er hat sich häufig eher vertikal als horizontal bewegt auf dem Feld, fand ich. Also in seinen Ballgewinnen. Ne? Er hat dann den Ball angenommen und ist dann
verlagert.
Genau, ist in die Spielverlagerung gegangen. Das hat uns...
Das wird Tobi Escher freuen.
Schöne Grüße. Das hat unserem Spiel in den Momenten ganz gut getan, weil wir diese langen Bälle, die er da geholt hat, gab auch zwei Einwürfe, die, glaube ich, auf ihn gingen. Der erste, der ist nicht gut angekommen, den konnte er nicht mitnehmen, beziehungsweise wurde gestört. Den zweiten konnte er gut auf die andere Seite mitnehmen. Also diese Spielverlagerungen waren ein gutes Mittel. Offensiv natürlich nicht so stark, insbesondere natürlich ohne eigenes Tor, wie in der Vergangenheit.
Oder Abschluss.
Der
war gefährlich.
Ich wäre bei einer 3,5 auch.
3,5. Also, ja, nicht ganz so gut wie Rossmann, aber besser als Klaus, quasi, die Mitte.
Ja, und Rossmann wäre ich ja auch tendenziell eher bei der 3,5, aber
kritisch an die.
Er hat ja ich habe in der letzten Zeit wenig gespielt, um benotet zu werden, Bonus da gerade bekommen, deswegen.
Na gut, dann mache ich weiter mit David Kownacki. Der erzielt das wichtige 1:0 und zwar in herausragender Art. Der bereitet das 2:1 vor von Julian Niemietz. Und der ackert viel vorne, also beschäftigt die harte Abwehr. Kommt jetzt selbst nicht mehr zu weiteren Torchancen, aber das muss er bei 2 Scorerpunkten auch nicht.
Genau.
Und ich hatte es eben schon gesagt, er hat schon angedeutet, wie er unser Offensivspiel bereichern kann. Und das hat er natürlich auch in der Vergangenheit bei uns schon gezeigt. Ich wäre, eben weil das alles wichtige Faktoren für das Spiel waren, bei einer 2.
Gehe ich mit.
Ja. Dann haben wir noch Jona Niemietz.
Ja.
Fällt dir gar nichts zu ein?
Nee.
Ja, außer, dass er vielleicht das 2:0 erzielt hat.
Er macht das 2:0.
Er hat besser defensiv gearbeitet.
Stimmt, richtig. Das war ja im vergangenen Spiel mein Hauptkritikpunkt an Jona Niemietz.
Er war fleißiger und er erzielt wirklich stark das 2:0. Hat dann noch die große Chance aufs 3:0 frei vom Torwart. Stimmt, und ist auch in der Doppelchance mit einem Bamba beteiligt. Hat da auch noch eine Szene. Also ich finde, er hat schon Alarm gemacht nach seiner Einwechslung.
Mhm.
Und ja, vielleicht reicht es für eine 2,5 oder eine 3.
Nee, also da würde ich jetzt wiederum sagen, ne, mit Tor, mit Torchance noch, die er auch nicht kläglich vergibt.
Nee, hält der Torwart auch stark.
Da kommt Tag Ernst also einfach stark raus, bin ich bei der 2,5.
Ja. Ja, dann machen wir das doch. Und dann haben wir noch Mairon van Brederode, der auch zwar, ich glaube, 61. eingewechselt wurde und damit genug Zeit für die Benotung hatte. Der muss noch ein bisschen zweite Liga lernen. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Van Brederode hat sich häufiger in Dribblings mit dann gleich 2 oder sogar 3 Herthanern versucht.
Mhm.
Allerdings nicht erfolgreich. Ich finde, da muss er noch ein bisschen klüger agieren und nicht einfach, sagen wir mal, stur in den Pulk an Defensivspielern reinlaufen. Man konnte schon sehen, dass er natürlich eine gewisse Technik hat, um das auch durchzuführen, hat den Ball auch nicht immer kläglich verloren. Aber es fehlten dadurch so ein bisschen die, ich sag mal, einflussreichen offensive Aktionen. Es war ein paar Mal Endstation bei ihm, ne? Weil er eben richtig zu sehr ins Dribbling gegangen ist und da vielleicht auch noch ein bisschen die Physis lernen muss. Er ist wirklich ein kleiner, etwas eher wendiger, schneller Spieler, aber eben nicht so der, also er ist nicht so wie Jollis, der halt auch so eine gewisse körperliche Physis mit tiefem Schwerpunkt hatte, den man halt auch gar nicht mal so eben aus der Bahn hauen konnte. Mein Gefühl sagt mir jetzt nach den ersten Minuten, vielleicht braucht er noch so ein bisschen Zeit, aber ich traue es ihm zu, eben weil man diese Andeutung schon des Talents auf jeden Fall ein bisschen erkennen kann. Nichtsdestotrotz, da müssen wir noch abwarten, wie sich das entwickelt. Für mich wäre es heute mit Klaus die schlechteste Note, wäre so eine 4, also auch bei ihm, weil er hat jetzt auch nicht so lange gespielt, dass wir ihm da jetzt irgendwie was Hartes so richtig...
Nee, er ist 69. reingekommen, also er hat gerade quasi die eine Minute früher, als so, dass er überhaupt noch benotet werden kann von uns, dass er 20 Minuten mitgespielt hat. Ja, er prallt ein, zwei Mal von seinen Gegenspielern ab, also da muss noch ein bisschen, er muss noch ein bisschen mehr kommen, aber ich bin da zuversichtlich.
Genau, so, und dann haben wir einen Notenschnitt von 2,8, das ist leicht schlechter als vom Hannover-Spiel, da war es 2,6, aber da hatten wir auch schon gesagt, dass wir da die Mannschaftsleistung sehr rund fanden, das müssen wir allerdings sagen, heute auch, und ja, jetzt ist Klaus hier ein bisschen abgefallen oder von Brederode nach der Einwechslung, aber insgesamt war das schon sehr ordentlich. Dann sind wir noch beim Schiedsrichter, hast du den Namen parat?
Ja, Sekunde bitte.
Da waren wir uns auch im Gespräch mit Dominik einig, dass die Zweikämpfe ein bisschen zufällig ausgewürfelt schienen manchmal. Ne? Es gab doch einmal einen, da wurde Rossmann ein Offensivdribbling abgepfiffen, weil er angeblich faul gespielt hätte, obwohl er den Ball eigentlich hatte.
Ja, der Schiedsrichter heißt Michael Bacher, ist Zweitliga und drunter Schiedsrichter.
Ja.
Hat 63 Zweitliga-Einsätze gehabt in der Vergangenheit. Hat uns das letzte Mal, glaube ich, bei unserem Auswärtssieg in Magdeburg
gepfiffen. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so relevant für die Note. Ich fand insgesamt eben die Zweikampfbeurteilung nicht immer klar. Und ich denke, wenn wir die rot-weiße Brille abziehen, darf man auch drüber diskutieren, ob er das 2-0 nicht vielleicht abpfeifen muss. Denn letztendlich kann man das als gefährliches Spiel werten, was Kovnatski da macht. Ich wäre eher bei einer 4 heute für ihn.
Ja, nicht besser. Also
das war nicht so souverän. Ne?
Also, ne, genau. Zweikampfbewertung schwierig. Wobei, also ich sag mal, dass das Abpfeifen des 2-0s, da gibt's ja immer noch das Regulativ des VAR, ne? Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Man hätte sich nicht beschweren dürfen. Vielleicht kann man argumentieren, wenn man den VAR so auslegt, wie er ausgelegt werden soll, dass es eben nicht reicht, um die Entscheidung umzudrehen, dann ist es vielleicht ein guter VAR-Check. Aber mein Gefühl sagt mir eher gefährliches Spiel und deshalb vielleicht kein Tor. Hätte ja trotzdem zum Sieg gereicht. Darum kann ich damit leben. So, und dann, wie immer, verlese ich die Noten nochmal ganz rasch. Also wir haben zusammenfassend für Florian Kastenmeier die 1,5 und jetzt mache ich es dann auch sozusagen taktisch schematisch. Joa auf der rechten Verteidigung mit einer 3, dann André Hoffmann mit einer 2,5, Tim Oberdorf ebenfalls mit der 2,5, Nicola Gavory mit der 3, Matthias Zimmermann mit der 2, Felix Klaus mit der 4, Isaac Bergmann-Johannesson mit der 2,5, Tim Rossmann mit der 3 und vorne Danny Schmidt mit der 3,5 und David Kovnatski mit der 2. Dazu die eingewechselten Jona Niemiec mit der 2,5 und Giovanni Ack mit der 3 und Mairon van Brederode mit der 4. Habe ich eben schon gesagt, 2,8 der Notenschnitt und die Spielnote war eine 3,5. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit doch sehr torchancenarm und wahrscheinlich für den neutralen Zuschauer nicht das aufregendste Spiel aller Zeiten. Aber das kann ja nächste Woche kommen, wenn wir gegen den ersten FC Köln treten, der uns nächsten Samstag in der Arena, in der ausverkauften Arena und das ohne Fortuna für alle besuchen wird. Der FC ist abgestiegen aus der ersten Liga. Das
so weit, so schön.
Das lassen wir an dieser Stelle erstmal neutral. Wir können dann nächste Woche idealerweise noch lästern, wenn es gut gelaufen ist. Und wie wahrscheinlich sehr viele wissen, hat der FC nicht nur seinen Trainer gewechselt. Gerhard Struber ist der neue Trainer, ist damit Nachfolger von
Timo Schulz.
Ja, Timo Schulz. So. Timo Schulz ist der Mann, der letztendlich mit den Kölnern abgestiegen ist. Gerhard Struber, Österreicher, mal wieder RB-Schule, bla bla bla. Es ist so langweilig, immer derselbe Drecksfußball. So, ich hab's gesagt, auch der FC möchte so spielen. Das macht er mit wechselhaftem Erfolg bisher. Man dachte zuletzt, dass sie so ein bisschen in Schwung kommen. Dann gab's aber gestern Abend eine, ich glaube, sehr schmerzhafte Niederlage gegen den ersten FC Magdeburg. Und ja, wenn man sich den X-Goals-Wert dieses Spiels anliest, der FC hat einen X-Goals-Wert bei der DFL von 4,64 gehabt und hat daraus exakt ein Tor gemacht. Und das fasst eigentlich das große Problem des FCs zusammen, das sich nämlich auch schon durch die Erstligasaison gezogen hat. Er schießt kaum Tore, außer er spielt auf Schalke, aber das liegt dann vielleicht auch ein bisschen mehr an der Schalke-Abwehr beziehungsweise gegen Braunschweig. Aber die Braunschweiger Abwehr hat in den ersten Spielen schon gezeigt, dass sie aktuell nicht zu gebrauchen ist. Das heißt, wir kriegen also eine Mannschaft, die abgestiegen ist und das ist der andere große Punkt, nicht verstärkt werden konnte diesen Sommer. Denn der FC hat eine Transfersperre der UEFA aufgelegt bekommen. Es geht da um die unrechtmäßige Verpflichtung eines slowenischen Nachwuchsspielers, der auch aktuell, zumindest im Erstligakader, noch keine Rolle spielt. Hat sich also richtig gelohnt. Da gehen wir jetzt aber nicht zu tief drauf ein. Fakt ist aber, man durfte also keine neuen Spieler unter Vertrag nehmen. Es durften aber verliehene Spieler sozusagen zurückkehren. Und genau das ist der Fall. Also wenn wir über wichtige Zugänge sprechen, dann ist die Liste nicht ganz leer, aber sie ist zumindest nicht üppig. Aber ein wichtiger Mann ist sicherlich Jonas Urbik, der Torwart, der letzte Saison noch an Fürth ausgeliehen wurde und durchaus mit weitem Konsens als einer der besten Keeper, wenn nicht sogar der beste der letzten Saison in der zweiten Liga galt. Mhm. Der Nachteil ist dafür natürlich für Marvin Schwebe die Nummer 1 zu Erstliga-Zeiten, an dem der Abstieg jetzt sicherlich nicht so festzumachen war, dass er halt den FC, obwohl er ihn verlassen wollte, ihn nicht verlassen hat und jetzt damit seinen Stammplatz verloren hat. Aber ja, ich denke, Jonas Urbik, auch wenn er im ersten Spiel gegen den HSV gepatzt hat, ist sicherlich ein durchaus starker Keeper. Und der zweite ausgeliehene Spieler, der zurückgekehrt ist, kam ebenfalls aus Fürth zurück. Das war nämlich Tim Lemperle, der Mittelstürmer, der auch letzte Saison in Fürth durchaus schon das eine oder andere Tor erzielt hat. Er stürmt jetzt auch beim FC wieder in der Sturmmitte. Ja, die wichtigsten Abgänge jetzt mit dem Abstieg. Tatsächlich hat der FC überraschend viele Spieler gehalten. Leute wie zum Beispiel Dejan Ljubicic, bei dem viele gedacht haben, dass er den FC verlassen würde. Oder andere wie Kainz, der ehemalige Kapitän. Wer aber gegangen ist, ist Jeff Chabot, der jetzt bei Stuttgart spielt. Davy Selke ist zum HSV, das hat man auch mitbekommen. Und ja, Justin Diehl, da gab es ja ein bisschen letzte Saison schon Knatsch, weil er als Nachwuchsmann relativ früh seinen Abschied oder seine nicht gewünschte Vertragsverlängerung bekannt gegeben hatte und daraufhin dann nicht mehr eingesetzt wurde, ist dann zum VfL Stuttgart und zum Beispiel auch Benno Schmitz, der doch das eine oder andere Spiel für den FC gemacht hat, ist zu Grasshopper Zürich gewechselt. Ja, und wenn wir uns so die Mannschaft des FC eben angucken, dann ist da natürlich sehr viel aus der letzten Saison, zuletzt in so einem 4-4-2, wobei sie mit Lemperle und Downs vorne dann doch zwei richtige Stürmer haben, also nicht so mit einer krass hängenden Spitze wie bei uns Danny Schmidt, der ja eher so aus einem falschen Neuner bis zentralen Zehner kommt. Und wenn man sich die Namen anguckt, dann ne, Meiner, Ljubicic, Martel, Husanbec oder auch Hübers oder Paccarada, dann sind das alles Leute, die logischerweise letzte Saison schon da waren. Und dann kann man einerseits sagen, ja, das sind ja Erstliga-Leute. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, ja, das ist aber auch ein Erstligist, der abgestiegen ist. Und das ist eine Mannschaft, die einen Abstieg in den Knochen hat. Und ich glaube, so kommen Spiele wie Magdeburg oder am ersten Spiel dagegen den HSV zustande, wenn man eben nicht gerade von Erfolgs, oder sagen wir es mal so, nicht gerade erfolgsverwöhnt ist. Und das macht mich persönlich, also zumindest mal skeptisch, ob der FC wirklich ein Aufstiegskandidat die Saison ist. Er wird sich tendenziell zwar eher oben einfinden, ich glaube aber, dass Teams wie immer der HSV oder wir oder jetzt Überraschungsteams, wie sich zum Beispiel Karlsruhe herauskristallisiert, aktuell ein bisschen stabiler noch als der FC sind. Und wir wollen ja sicherlich nicht, dass diese Stabilität des FCs nächste Woche gegen uns beginnt.
Ja, Statistisch gibt's zu sagen, dass die Fortuna bisher in 56 Spielen gegen den 1. FC Köln 14 Mal gewann, 15 Mal unentschieden gespielt hat und 27 Mal verloren hat. Also eine sehr deutliche positive Bilanz für den FC.
Der aber auch mal bessere Zeiten gesehen.
Allerdings, ja, die letzten 5 Begegnungen waren dann etwas ausgeglichener. Zweimal die Fortuna, zweimal unentschieden. So einmal hat der FC gewonnen. Das war in der Saison 2013, 2014, als Anthony Uja uns im Heimspiel unangenehm abgeschossen hat. Das war, kann ich mich auch noch sehr bitter dran erinnern. Ja.
Genau, zuletzt in der Bundesliga, das letzte Heimspiel, da hatten wir ein 2-0, meine ich. Erik Tommy hat da ein sehr schönes Tor erzielt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das Rückspiel war ja dann so ein Corona-Spiel. 2-2. Sehr unglücklich 2-2 gespielt, das weiß ich auch noch. Aber so war das in der Erstliga-Zeit unter Uwe Rösler, ne?
Ja, das war nicht so schön.
Ja, ich denke, dann war es das für heute.
Alle Themen erschöpfend besprochen.
Allerdings, und das sogar noch in einem halbwegs vernünftigen Rahmen. Wenn wir uns jetzt sputen, dann schaffen wir es sogar noch unter 90 Minuten. Wer hätte das gedacht?
Ja, deswegen sage ich jetzt ganz schnell Tschüss, macht es gut, habt euch alle lieb und seid nett zueinander und dann hauen wir am Samstag die Kölner weg. Tschüss.
Genau, und ich sage auch Tschüss für heute, liebe Leute.